SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, es ist ein wunderbar warmer Sommermorgen, schon fast ein bisschen heiss. Wir sind hier von aussen im Park vom Ballihaus Schönewert im Kanton Solothurn. Und ich begrüße euch sehr herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Sie stehen beide gerne in der Öffentlichkeit und unterhalten auch gerne. Ruth Biberstein, sie ist aufgewachsen auf einem Bauernhof hier im Kanton Solothurn. Sie hat KV gemacht, aber berühmt wurde sie als Teil der Geschwister Biberstein. Das sind vier singende Schwestern, die zusammen seit über 40 Jahren rumtouren und sogar bis auf Australien gekommen. Ruth Biberstein ist 67, verheiratet mit dem Turi und wohnt in Embrach im Kanton Zürich. Willkommen. Guten Morgen, Frau Biberstein.
Dankeschön.
Und der Marco Büchel, er ist im Liechtensteinischen aufgewachsen und hat schon als kleiner Bub nur Skifahren im Kopf gehabt. Und tatsächlich ist er einer der besten Skirennfahrer geworden von der Welt und hat auch die härteste von allen Abfahrten mal gewonnen, die Streif in Kitzbühel. Und bekannt ist der Marco Büchel auch als Spassvogel in diesem Skizirkus. Er ist 45, verheiratet mit der Doris. Guten Morgen, Marco Büchel.
Guten Hallo. Morgen.
Marco Büchel, ich habe gemerkt, euch sagt ja fast niemand Marco Büchel. Euch sagen alle der Büchsi. Woher kommt das?
Eigentlich ist die Geschichte gar nicht einmal so spannend. Wir haben einmal einen Coach in den 90er Jahren bekommen, der früher in der Schweizer Mannschaft Coach war. Und dort hatte er einen Marco im Team, das war Marco Hangel. Und ihm hat, der Spitzname hat man ihm gegeben, Max. Und dann ist der Coach zu uns gekommen, er findet einen anderen Marco vor und dann hat er mir nicht auch noch Max sagen, sondern an Anlehnung an meinen Nachnamen, den Büchsi. Und seither bin ich einfach der Büchsi oder Büchsi.
Es gibt noch einen anderen Übernamen.
Es wüsste ich den.
Ja. Und der ist noch fast lustiger, der ist einfach Tante Trudi. Woher kommt der noch immer?
Es gibt eine Person mit... der beste Kollege von der beste Konkurrent, den ich intern hatte, in der Schweizer Mannschaft für mehrere Jahre, ist der Didier Güsch. Und er hat festgestellt, dass ich doch gerne Geschichten erzähle. Und in Anlehnung an Trudi Gerster hat er mir gerne Tante Trudi gesehen. Ja.
Also sind wirklich so ein der Laferi in diesem Skizirkus?
Der Unterhalter, ja. Aha, ja. Sie haben sie am Anfang gesehen, dass ich gerne unterhalte und das stimmt schon. Also, manchmal sind es mehrere Geschichten, aber manchmal hat es so einen wahren Kern dahinter.
Ruth Biberstein, hat er eigentlich auch einen Übernamen?
Der Übernamen ist so familienintern. Ich bin Trutle. Aber das ist nicht negativ gemeint oder irgendwie respektlos. Oder, da gibt es eine Rutle, da gibt es eine Gretle, das Dorli und das Mary. Das Mary, die hier sitzt.
Ja. Aber das Biberstein ist hier in der ersten Reihe versammelt. Aber es hat die Schwester nicht gesagt, wenn sie hässlich waren auf euch, irgendwie Rutle singen, nicht so falsch?
Nicht
so.
Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich, unter Schwestern ist das eigentlich eine Art, ja, Kosename wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
schon ein bisschen.
Ja.
Marco Büchel, ihr seid vor ein paar Jahren zurückgetreten, seid selbstständig, seid für Sponsoren unterwegs und arbeitet hier als Ski-Experte beim ZDF, ja, bei uns der Bernhard Russi. Also die schauen von der Kabine aus zu. Und da habe ich mich gefragt, also geht das? Also, wollt ihr nicht lieber selber runterfräsen? Kribbelt es da nicht irgendwo ein bisschen in den Wädli?
Ja, ich muss sagen, es ist über 7 Jahre her, als ich zurückgetreten bin. Und als ich den Job angenommen habe, als ich frisch in der ersten Saison nach meinem Rücktritt in dieser Kabine gehockt bin, habe ich jetzt mal das Mikrofon abschalten und fluchen und denke, das könnte ja noch besser. Nur hätte ja garantiert sicher keine Chance mehr. Aber innerlich, das Feuer hat natürlich noch brennt und ich wäre gerne gefahren. Jetzt ist es 7 Jahre und mittlerweile, ich gehe ja immer auf Besichtigung vor dem Rennen und nach jeder Besichtigung denke ich, so schön muss ich das nur machen. Ich hätte die Hose voll.
Wirklich?
Ja, garantiert.
Ja, weil die Piste sind ja pickelhart, ja. Oder? Und hat jetzt nie mehr kalte Füße in den Skischuhen, oder?
Nein, ich kalte Füße habe ich immer noch. Es wird sehr, sehr, sehr viel verlangt von einem Skirennfahrer. In jeder Disziplin, ich als ehemaliger Abfahrer, kann das natürlich schon genau beurteilen. Und da ist man, als Athlet ist man mittendrin und sieht die Gefahren nicht, sondern sieht nur eine Aufgabe, die man zu erledigen hat. Und jetzt sind es, wie gesagt, 7 Jahre. Mhm. Ich gehe die Piste dann anschauen, vornherein und denke mir jetzt mal, was verlangen die von diesen Läufern? Das ist ja fast unmenschlich. Mhm. Und mit Abstand kann ich das schon gut beurteilen.
Jetzt seid ihr Höckler im Kabinli und seid auch noch etwas Spannendes. Habe ich gelesen, ihr seid Botschafter von eurem Ländli Liechtenstein und seid auch eben als Staatsempfänger dabei. Was ist denn da euer Job?
Es gibt unterschiedliche Jobs, die ich machen darf oder übernehmen für das Land Liechtenstein. Aber eins ist, wenn Staatsgäste kommen, unterschiedliche, wenn es um eine sage jetzt mal, ums Rahmenprogramm geht, wenn es darum geht, vielleicht, wenn sie Skifahren wollen, mit ihnen Skifahren zu gehen in Malbun oder beim Znacht mit dabei zu sein, ein bisschen unterhalten. Aha. Wie gesagt, Tante Trudi.
Und dann legt ihr schon eine Krawatte an und so?
Natürlich. Aha. Dann wird schon, außer natürlich auf der Skipiste, dann nicht. Aha. Aber sonst wird schon standesgemäß Kleidung gewählt. Ja. Und das ist etwas, was ich sehr gerne mache.
Wer hättet ihr da so lernen können?
Also, was ich sehr viel frage, ist die amerikanische Botschafterin mit der Familie, Susie Levine. Die haben mich eingeladen zum Znacht und ich hatte eine Gegeneinladung gegeben, meinerseits zum Skifahren gehen. Ich war im Skifahren mittlerweile mit dem Premierminister von Island. Das hat mir auch gefallen. Oder ich durfte einen Partner von Nobelpreisträgern begleiten zum Mittagessen. Also unterschiedlich, es ist sehr, sehr spannend.
Und seid ihr denn mit der Fürstenfamilie? Seid ihr mit denen per Du?
Nein. Nein, bei uns im Liechtenstein ist jeder per Du, außer natürlich mit der Fürstenfamilie. Also der Fürst und der Thronfolger, der Louis von uns in Liechtenstein, mit denen ist man, oder ist jeder sowieso per Sie, oder man sieht ihre durchlaucht. Aber mit den Geschwistern vom Thronfolger, die kenne ich schon ewig, also dort bin ich dann schon.
Ja. Das ist ja für uns Schweizer, sage ich mal, etwas Spezielles. Das ist gerade das Land nebenan. Aber das mit diesen Fürsten und so, das ist ja uns ein bisschen fremd. Was würdet ihr sagen, sind die Unterschiede zwischen den Schweizer und den Liechtensteinern?
Nein, wir haben keinen Unterschied. Also, wir haben ja nicht einmal eine Grenze. Es ist, wenn man über drei fährt, ist auf dem Schild da und eine Fahne, dass man sieht, dass man im Liechtenstein ist. Ich muss aber sagen, ich finde es jetzt mal lustig, wenn ich so an einer Tankstelle gefragt werde von Schweizer in einem klassischen Hochdeutsch. Entschuldigung, zahlt man hier mit Euros? Das finde ich immer so lustig. Es gibt eigentlich keinen Unterschied.
Aha. Kennt ihr, Rupi Berstei, das Liechtenstein?
Wir können es ein bisschen, aber nicht gross. Aber Stichwort Liechtenstein, da kommt mir ein Auftritt in den Sinn, wo mir mittlerweile, ich glaube, etwa 36 Jahre her, und ich bin ins Archiv gestiegen und wollte wissen, wann das war. Das war am 10. Januar 1981. Wir hatten einen Auftritt am Bauernabend vom Liechtensteinischen Bäuerinnenverband im Vaduzersaal in Vaduz. Mhm. Und die Auftrittsbestätigung habe ich dann an eine Frau Dorli Büchel von Ruggell geschickt.
Achtung,
jetzt Achtung. Und ich habe noch geschrieben in dieser Bestätigung, wir freuen uns auf die Premiere im Ländli. Es ist dann leider bei dieser Premiere geblieben, aber es war ein wunderschöner Abend.
Aber die Dorli Büchel, ist das
ja, eine in Liechtenstein ist der Name Büchel der geläufig. Namen, aber es gibt zwei Stammbäume. Das heisst die von Ruggell, das Dorlibücher im Ruggell und natürlich Balzner. So ist ganz im Süden, so ist ganz im Norden. Aber die haben nichts miteinander zu tun.
Jetzt seid ihr aber im Liechtenstein, Frau Biberstein. Oder seid ihr umgetouren über 40 Jahre zusammen mit euren Schwestern, Margret Dorli, Marie-Louise. Wir wollen doch schnell mal reinhören. Ihr habt Volkslieder gesungen oder singt immer noch Mundartschlager. Wir wollen schnell reinhören, wie das tönt. Und zwar hören wir in euren grössten Hit rein, «So ein Tag».
So ein absolut verrückter, so ein schamper toller Tag. Heute ist alles aus dem Häuschen wie noch nie. So ein Zapfenbus verzierter, so ein wundervoller Tag. Komm, jetzt gehen wir das erste Mal an Eis spazieren. Wir wollen den Tag miteinander begrüssen.
Ich weiss, da würde ich sagen, wenn ihr euren letzten Auftritt mit dem mit dem Song?
Mit dem Song. Das war gerade Anfang Mai gewesen, und zwar in Solothurn im Konzertsaal. Und der Veranstalter ist noch ganz speziell. 125 Jahre rassige Flügel Schweiz. Und eine Schwester hat dann gemeint auf der Bühne, wir sind zwar keine Geflügel, aber Rassen haben wir eigentlich immer noch.
Und das sind die eben auch überall. Ja, das ist euer Applaus. Ihr dürft gerne klatschen. Wir sind überall rumgetouren, eben Liechtenstein, Deutschland, Österreich, bis auf Australien. Gibt es eigentlich ein Konzert, wo dir sagt, das vergesse ich nicht mehr?
Stichwort Australien, da kommt man da sitzen. Wir haben Glück gehabt, mit dem Karl Moik im Musikantenstadl im Flinderspark dürfen dabei sein. Und hatten die Idee gehabt, eine Woche haben wir Zeit, aber wir wollten eigentlich noch vielleicht die Auslandschweizer mit einem Konzert überraschen. Wir haben das mit dem Konsul organisiert. Und haben dort in der Schweizer Club so eine Heimat oben gemacht. Und diese Emotionen von Seiten von den ausgewanderten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die werden wir nie vergessen. Sie sind am Schluss Tränen auf beide Seiten runtergelaufen. Oh, die so lange Zeit gehabt und wir haben Bedauern mit denen, warum sie auch die so weit ausgewandert. Die werden ja wieder heimkommen. Oh. Wir haben Schicksal erfahren. Oder so ein Leute, die fast ein bisschen geflüchtet sind, mal, weil sie vielleicht in der Schweiz nicht mehr so zufrieden waren mit ihrem persönlichen Leben. Und das ist jetzt etwas, was uns wirklich ewig wieder
nachgegangen ist. Aber stell mir vor, wenn da vier Schwestern unterwegs sind, oder, dann gibt es sicher auch die eine oder andere Panne, die nicht so rund läuft. Hat es das eigentlich auch gegeben?
Ja, das hat es auch gegeben, Panne. Ja. Also vor allem kleidermässig, wenn eine die falschen Schuhe mitnimmt, zum Beispiel zwei linke statt ein Pärchen, das ist passiert. Das hat es gegeben. Oder die Hose, die falschen Hosen eingepackt, dann musste man duschen, dann hat man aber unterschiedliche Körpergrössen, dann hat eine die grosse, dann hat man mit einer Schnur irgendwie das probiert zu heben. Also alles so Zeug ist schon passiert. Ja,
und,
ja.
Also die sind wirklich zusammen immer, geht immer noch durch dick und dünn. Und ich habe noch immer gelesen, der hat nie Lampen.
Ist wahr?
Nie
wo ist
Lampen.
Das gestanden?
Ja. Und das, und das kann man gar nicht glauben.
Nein, nie Lampen. Richtig Krach, das Wort Krach und harte Auseinandersetzungen, dass man eine Woche lang miteinander nicht redet oder auseinandergeht und eine Tür schlägt und sagt, das können wir nicht. Wir können aber Diskussionen. Aha. Das sicher. Und es rebelt auch zwischen. Ja, das ist klar. Das muss auch so sein. Wir sind
aber nachher ist es wieder gut.
Nein, ist wieder gut. Und ich selber, ich persönlich und die anderen drei auch, wir würden es nicht vertragen, wenn wir irgendwie Misstöne hätten unter uns vierne. Und mit jemandem nur noch würden auf der Bühne, wenn eine Anführungszeichen, eine Show machen und nachher. Und tschüss, das geht nicht.
Aber ihr seid ja die Ältesten. Habt ihr auch eine besondere Verantwortung in dem, dass ihr dann am Schluss den Laden zusammenhalten und sagen, so, jetzt hört auf,
stürmen oder so? Das ist auch in meinen Genen, ja. Also mit uns, wenn man das Älteste ist, dann hat man immer, übernimmt man immer mehr Verantwortung und man verlässt sich unheimlich auf einem. Obwohl ich ja selber auch das Gefühl habe, jetzt könnten die anderen vielleicht an mir etwas abnehmen. Warum bin ich für alles verantwortlich? Aber das bin ich ja gar nicht. Das ist nur ein Gefühl, das man hat, wenn man die Älteste ist.
Aha, also
ist man aufgewachsen. Mhm. Die Eltern gehen voran.
Habt ihr das auch mitbekommen von daheim?
Ja, haben wir schon ein bisschen mitbekommen. Man ist so, ich kann nicht sagen eingeteilt, aber die Ältesten gehen voraus und arbeiten und die Jünger kommen nach. Und das ist meistens schon gemacht.
Ja. So, ja, das ist gäbig. Wir haben vorhin kurz reingelassen, die Musik von der Geschwister Biberstein. Ist das eure Musik, Marco Bücher?
Ja, volles Verständnis.
Also ganz ehrlich, ich muss sagen, es ist lüpfige Musik, ja. Ich bin weniger der Schlagermusik-Fan. Muss ich schon zugeben. Mein Musikgeschmack ist schon sehr breit gefächert. Aber Schlager zählt noch nicht dazu.
Kein Problem.
Noch nicht. Das kommt vielleicht
du bist mir nicht böse.
Überhaupt nicht. Aber Stelle ist einiges jünger natürlich.
Was ist denn eure Musik? Ich weiss, dass ihr Fan seid von grossen Fan von einem Schweizer Musiker.
Ja, ich bin natürlich ein riesen Fan von Patent Axel und von Bühne Huber. Das ist tief drin. Also die Musik hat mich jahrelang begleitet mich immer noch. Und alles, was neu rauskommt von Patent Axel oder von Bühne, wird aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Aber aufgewachsen oder mit der Muttermilch auf der Weg bekommen habe ich Pink Floyd. Meine Mutter hat Pink Floyd gelassen, so viel, und das habe ich als kleiner Bub mitbekommen auf der Weg. Ich habe es grausam gefunden.
Hat eine wilde Jugend gehabt, zusammen mit der Pink Floyd?
Meine Mutter vielleicht schon, aber ich nicht. ich hab Pink Floyd gehasst am Anfang, und plötzlich habe ich halt auch ein gewisses Alter müssen haben, bis ich das richtig...
Ist Pink Floyd etwas, was bis Biberstein so läuft?
Weniger. Vielleicht bei meinem Bruder, wenn ich ihn so anschaue.
Er nickt.
Unser jüngster Bruder ist mit dem natürlich aufgewacht. Bei uns weniger. Wir sind eher traditionell bei uns auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und so sind wir dann auch auf die Bühne gekommen, dann später.
Über das reden wir dann noch. Ich möchte noch bei eurer Karriere anhängen, Marco Bücher. Der hat eine lange Karriere als Skirennfahrer. Der hat 4 Weltcuprennen gewonnen. Und ihr sagt immer 296.
Ja, wenn ich 300 Weltcuprennen bin ich gefahren, 4 habe ich gewonnen, also habe ich 296 verloren.
Was sagt ihr zur Bilanz so?
Ja, eigentlich ja. Mal eine schöne Zeit ist gesehen.
Du warst hier Vize-Weltmeister im Riesenslalom. Gibt es bei euch, wie bis Biberstein zu Australien, einen Moment, wo ihr sagt, das werde ich nie mehr vergessen, habe ich heute noch Hühnerhaut?
Oh, da gibt es so viele Momente, wo im Positiven wie im Negativen präsent sind. Letztendlich, der Sport ist nichts anderes als Emotionen. Das ist so der Hauptgrund, warum ich es gemacht habe, die Emotionen zu erleben. Ich habe schwere Niederlagen gehabt mit vielen Tränen. Gehört dazu. Es sind schöne Momente, auch im Nachhinein vor allem.
Tränen, wirklich?
Tränen, ja. Man hat es dann vielleicht nicht so gesehen im ersten Moment, aber es hat den Kopf umgedrillt und man hat es schon gesehen. Aber einer der schönsten Momente war, wo ich die letzte Saison von meiner Karriere angegangen bin, was eine schwierige Entscheidung war, die noch einmal zu machen, weil ich habe einen der Hauptgründe, warum ich aufgehört habe, ich habe Angst über die Abfahrt. Trotzdem habe ich gefunden, ich mache noch ein Jahr, um das richtig auszukosten überall. So wie Ciao sagen, bei jeder Station noch einmal intensiv das zu geniessen. Und ich hatte ein Ziel, und das ist Lauberhornabfahrt, einmal auf dem Podest zu stehen. Und letztendlich bin ich eine Hundertstel Sekunde vor dem Viertplatzierten, bin ich genau Dritter geworden, und das war einfach der emotional schönste Moment, und der bleibt mir natürlich immer.
Jetzt habt ihr das gesagt, Angst. Also, wir haben ja das Gefühl, die Skirennfahrer, das sind alles so harte, furchtlose, wilde Käiben. Und ihr habt mir erzählt, dass ihr wirklich manchmal richtig Angst hattet, dass euch im Starthäuschen oben der Magen gekehrt hat. Könnt ihr beschreiben, was da abgegangen ist?
Also, in erster Linie kann ich nicht für die anderen reden, sondern ich rede immer nur für mich. Angst ist ein Begleiter der Abfahrt, ja. Das ist also offiziell zugeht, ob man es nicht. Es ist ja das Spiel zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist ja sehr viel stärker als das Bewusstsein, und das ist das Gefühl vor Angst daheim. Nur der Skirennfahrer steht am Start da und der Kopf diktiert dem Bauch, wir haben jetzt keine Angst, das kann man. Wir sind ja mutig, wir sind ja ein Held. Und so probiert man das Gefühl vor Angst leislich zu stellen. Oder teilweise so zu unterdrücken. Aber wenn er ehrlich ist, oder wenn ich ehrlich bin mit mir, hat es so viele Momente gegeben, wo ich wirklich da gestanden bin und das Gefühl Angst sehr gut gespürt habe.
Aber was heisst denn das? Also, wir sehen ja immer im Fernsehen die Starthäuschen, also sie sind dort rein. Und was ist da abgegangen?
Das ist ein Kampf. Das ist wirklich ein innerlicher Kampf, wo ich dort drinnen stand, die letzten paar Minuten. Wenn ich jetzt explizit von Kitzbühel rede. Kitzbühel ist ja die steilste, die schwierigste und die eisigste Abfahrt, die es gibt. So viele Mythen ranken sich um das herum. Und dann kommt man in das Starthaus und es ist auf der Ruhe. Dort drinnen wird nur mehr viel geredet. Und die Situation ist einmalig. Und dort ist es sehr, sehr schwierig, vom Kopf her das im Buch zu diktieren. Hey Junge, das kannst du. Und das ist dauernd wie ein Mantra, wo man nachbetet. So, jawohl, das kann ich. Die Angst lasse ich nicht zu, das kann ich. Ich mache das, ich habe das geübt, es ist Mitte der Saison. Und das kulminiert sich dann, der Läufer vor mir, 2 Minuten vor mir startet der, und du schaust ihm nach und denkst so, heilige Maria und Josef. Und links von dir ist der Physiotherapeut, der sagt, hey, heute ist dein Tag, heute gewinnst du es. Und du denkst, gib mir Ruhe, weil du musst hier nicht fahren. Und rechts, rechts ist der Servicemann und sagt, ja, du bist der Beste. Und dann denkst du, ja, ich bin der Beste. Und dann stehst du vor und dann hörst du Sachen zählen, die letzten Sekunden. Und dann denkst du einfach, jetzt oder nie. Und dann musst du konsequent aussehen. dann fehlt dir aber jetzt weniger, wenn du konsequent fährst. Dann bist du nicht der Passagier auf der Ski, sondern ein Pilot. Es wird eh schlimm, aber dann hast du aber jetzt mit zu bestimmen, wie schlimm das wird.
Aha. Und nachher geht man und dann ist man gegangen und nachher geht
es? Ja, es geht, weil in dem Moment ist, man hat es zu tun. Man kann nur darüber nachdenken, ist furchtbar. Sondern die 5, 6, 7 Meter, die vor dir liegen, das ist der Mittelpunkt des Universums für dich. Das ist das Zentrum deines Lebens. Weil das, was vor dir ist, kommt auf dich zu. Mit dem hast du zu tun. Und dann hast du keine Zeit zum Studieren. Schlimm. Sondern dann bist du beschäftigt.
Habt ihr das gewusst, dass die so Kämpfe ausstehen, Frau Biberstein?
Das überrascht mich jetzt, weil ich die immer bewundert. Und dann denkt, ich habe Todesangst, so eine Abfahrt. Und was ich jetzt irrsinnig finde, wenn er das erzählt.
Also als Aktiver hätte ich das nie zugegeben. Ja, er hätte höchstens gesagt, ja, Respekt, ja, das ist gut, aber Angst habe ich natürlich nicht.
Ich glaube, das wäre auch nicht gut. Nimm ich an, für eine Karriere, nein, oder weißt
du? Ja, wie gesagt, im letzten Jahr hatte ich Angstgefühl immer mehr. Ich habe mich sehr stark knechten müssen am Start. Da haben wir sehr viele Situationen, wo ich dachte, jetzt darfst du kein Feigling sein. Als ich dann das letzte Rennen gefahren bin, habe ich für mich schon gedacht, der Druck bin ich jetzt los. Und das ist eine gute Sache.
Hat es denn manchmal Morgen gegeben, wo der das Gefühl hatte, heute gehe ich nicht aus dem Bett und stehe nicht auf die Ski und tue die Skischuhe nicht zu und gehe einfach so weit ich kann?
Also ich sage immer, die Abfahrt ist ja kein Kindergeburtstag, sondern es wird sehr viel verlangt. Und es hat so viele Situationen gegeben, wo ich morgen aufgestanden bin, wo der Stein oder der Felsbrock auf meiner Brust sehr gross war, wo ich gleich gewusst habe, was heute läuft. Es hat ein einziges Rennen gegeben, WM 2009 in Val d'Isère, die letzte Saison, die vorletzte Saison, wo ich morgen früh aufgewacht bin und das Gefühl hatte, ich kann mit dem nur umgehen. Mit dem Druck, mit allem, was da rundherum passiert, mit dieser Abfahrt. Und ich hatte das Ziel oder den Wunsch gehabt, ohne dass es jemand merkt, meine Tasche ins Auto zu packen und abzuhauen.
Ah, wirklich?
Und in dem Moment, wo sie es realisieren, dass ich nicht am Start bin, bin ich vielleicht von Val d'Isère schon draußen zu Alberville und tschüss, ciao. Und an dem Tag musste ich mich wirklich überwinden, einen Schritt am anderen zu nehmen, Skischuhe anlegen, zum Lift gehen, mit dem Lift rauffahren, einen Schritt nach dem anderen, bis ich endlich im Starthaus da gestanden bin. Und dann ist ein Schalter umgegangen und ich habe attackiert wie eine gestochene Sau. Und bei vierter Woche, rund an den Barsten ran.
Aber von was habt ihr eigentlich Angst gehabt? Vor dem Stürzen?
Ja, vor dem
sich verletzen? Vor den Schmerzen?
Ja. Ja. Der Sport ist oft schmerzhaft. Skirennen fahren tut immer weh. Aber ein Sturz, ich habe viel erlebt in meiner Karriere, was anderen passiert ist. Ein Kreuzbandriss oder ein Bruch von einer Extremität, sprich Unterschenkel, Oberschenkel, Hüfte, Becken, Arm, Schlüsselbein, das habe ich alles schon gesehen, teilweise selbst erlebt. Was ich aber auch erlebt habe, ist Abfahrer, die durch Unfall gestorben sind, die im Rollstuhl gelandet sind, die Unterschenkelamputation hatten, mehrwöchige Koma-Phasen, Schädel-Hirntrauma, das habe ich alles auch miterlebt. Und vor dem hat man schon Angst. Hat man Angst.
Aber geredet darüber mit den Kollegen hat er nicht, hat er den Kuhl rausgehängt. Das machen die
jetzt. Ja, der Kuhl rausgehängt. Also man lässt sich schon nicht zu tief in die Seele hinschauen, weil letztendlich ist der beste Teamkamerad oder der grösste Konkurrent. Und jetzt, ich rede jetzt nochmal von Didier Küsch. Er ist mein bester Konkurrent und super Freund im Team. Aber wie gesagt, ist auch mein Konkurrent. Und dann gehe ich nicht zu einem Herrn und sage, ich habe Angst. Es tut man einfach nicht, sondern ja, das wird zack, aber ja, das bringen wir schon her. Es
ist sehr eindrücklich, wie ihr heute beschrieben habt.
Ich muss
ja
nur fahren.
Ja, das macht es so menschlich.
Ja, genau.
Ja, aber ich denke, Ruth, vor einem Auftritt ist ja. Das ist man auch nicht immer entspannt, sondern es gibt ja Momente, wo man nicht mehr weiß.
Ja, es ist bei der Schlimmste von unseren Schwestern. Sie sagen, wenn hört das bei dir auf? Und sie sagt, das hört nie auf. Und ich glaube, es darf auch nicht aufhören.
Was macht
es denn mit euch? Einfach eine Nervosität.
Kennst du den Magen?
Ja, fast, ja. Und schlimm sind nachher die letzten 5 Minuten hinter der Bühne parat und vorne reden sie weiter.
Aber glaubst du nicht, dass wenn ihr nervös sind, dass ihr dann besser sind?
Doch, es braucht den Adrenalin und die Anspannung und kaum ist man nachher draussen.
Das ist ja das, was ich immer gespürt habe, dass wenn ich nervös bin am Rennen, dann weiss ich, heute geht es um Grosses. Heute kann ich etwas machen. Schlimmste ist, wenn ich nicht nervös war. Mhm. Angst habe oder halt Respekt habe und dann nicht nervös sein. Das ist eine komische Situation. Nein, aber nervös musste ich sein.
Was habt ihr aber gemacht? Die reden ja wie Bücher, die sagen gar nichts mehr.
Also ich sage gar nichts mehr. Aha. Ich laufe hinter der Bühne rauf und runter. Und möglichst da, und dann hat man manchmal noch Leute, Fremde vielleicht irgendwo, und dann reden die noch auf einem ein. Und das ist unmöglich.
Und
die Schwester
denken auch, die Route
ist ja, genau. Es ist wieder so weit.
Sie tut wieder schwierig.
Aber die anderen reden nicht darüber. Die anderen drei sind genau gleich nervös. Bei mir merkt man es eben ein bisschen mehr an, wahrscheinlich.
Also die Ruth Biberstein von der Geschwister Biberstein und der ehemalige Skirennfahrer Margo Büchsi-Bücher sind heute meine Gästin persönlich. Und ich möchte ein bisschen zurückschauen, ein bisschen eintauchen in eure Kindheit, Frau Biberstein. Ihr seid auf einem Bauernhof aufgewachsen, zu Hubersdorf im Solothurnischen, dem sagt man aber ganz anders.
Hubersdorf kennt niemand im Kanton Solothurn, das kennt man nur unter Hoppersten.
Hoppersten, also in dem Hoppersten seid ihr aufgewachsen, mit drei Schwestern, zwei Brüdchen. Nehmt uns ein bisschen mit in eure Kindheit. Was gibt's dort, was ist dort los gewesen in diesem Rudel auf dem Bauernhof?
Das Hoppersten damals übrigens etwa 350 Einwohner gehabt. Mittlerweile hat es sich verdoppelt, aber wirklich in einem kleinen Dörfli. Und es ist natürlich auf unserem Bauernhof so gewesen, dass man geschafft hat. Wir haben prägend eigentlich, das Mitschaffen, müssen schaffen, aber auch lehren schaffen.
Was hättet ihr müssen machen?
Wir waren im Innen- und im Aussendienst damals und wir waren noch nicht so mechanisiert wie heute.
Das heisst, heuen, Höpfe ablesen, Misten im Stall.
Genau, so einen Tag wie heute ist man natürlich eben heuen und Handarbeit. Und dann hat man eben Heu aufgeladen und ohne Ladewagen und so. Das war ganz anders gewesen. Und prägend, wenn ich vom Heu rede, ist natürlich auch, wenn man nachher mit dem vollen Heuwagen heimgefahren ist, ist dann. Und dann hat man das Heu abgeladen. Und dann hat man früher noch so einen Aufzug gehabt, mit so riesengroßen Zinken. Einer war auf dem Wagen, zwei in der Heubühne runter. Und dann hat man einen Zug gehabt. Und ich, meine Schwestern waren auch manchmal am Zug gewesen. Dann hat es geheißen, ziehen, gezogen, rauf. Ist gut. Und dann hat man wieder gehen. Und das Heu ist ab. Das ist so, es ist ein Bild, das ich jetzt gerade habe. Mhm. Oder auf Erne. Eine Puppe gemacht, weil ich weiss noch heute, was Puppen ist.
Ich weiss noch, aus dem Emmental.
Genau.
Die Marco Bücher schaut ein bisschen, Stopper.
Ich lasse gerne.
Das sind so Ährebüscheln, oder, wo man quasi eine Art Turm gemacht hat. Ein Bäumchen, wenn man das beschreiben will. Und eine Garbe hat man quasi gekrümmt und als Dach. Und so hat man nachher die Ähre trocknen lassen.
Das klingt jetzt alles so ein bisschen romantisch. Sie hat ja wahrscheinlich nicht immer gepfiffen, wenn er hat, oder gesungen, wenn er hat müssen arbeiten.
So romantisch ist das schon nicht gewesen. Aber eben, wir sind vier Mädchen in der Mitte, der älteste und der jüngste Bruder. Und dann hat eigentlich noch einen Bruder gefällt, so in der Mitte. Darum sind wir Mädchen natürlich auch immer gefragt gewesen, oder, zum helfen arbeiten oder zum Steinen auflesen. Das ist auch so ein Thema. Und der Vater war zum Beispiel sehr Fußball interessiert. Da kann ich mich erinnern, als wir an einem Ostermäntag, wenn das Göppfinal war, haben wir ein Transistorradio rausgenommen aufs Feld. Er hat ein Göppfinal gelassen und daneben Steine aufgelesen. Das so wirklich eine harte Arbeit war es zum Teil schon gewesen. Aber es war auch ein schönes Familienleben. Nach getaner Arbeit ist man dann zusammengesessen und die Mutter hat ein wunderbares Essen gemacht. Und beim Abwaschen, wie Sie es schon gesagt haben, am Anfang, dort ist halt auch gesungen worden.
Von wem hat er das Singen mitbekommen? Hat es die andere gegeben in der Familie, die gesungen hat?
Schon in der Familie. Also der Vater und Mutterseite ist gesungen worden, mit schönen Stimmen. Eine Tante hatte eine schöne Stimme, ein Onkel. Und früher hat man natürlich wirklich einen Haufen Leute gebraucht, wenn es strenge Zeit war. Da ist die halbe Verwandtschaft helfen. Zum Beispiel auch beim Kirsi ablesen, wenn man drei Wochen in den Bäumen gehangen ist und Kirsi abgelesen hat, statt Ferien zum Beispiel. Und dann hat für 20 Leute die Mutter gekocht und dort ist eben geliedet worden. Ja. Und das ist prägend gewesen für unsere.
Und das hat er dann freiwillig gemacht? Oder bei mir hat es aber geheißen, spiel doch noch etwas auf der Querflöte. Und ich habe gedacht, ja, es wäre jetzt nicht obligatorisch. Ist das bei euch ist das so natürlich?
Singen, als wir jung waren, war absolut natürlich. Wir haben es gerne gemacht. Und Wunschkonzerte hat man gehört, am Ende zu oben. So Rüegsäcker-Lieder, die haben dem Vater so gut gefallen. Mhm. Und mit denen haben wir nachher angefangen, die zu lehren.
Haben die Brüder auch gesungen?
Brüder? Der ältere Bruder schon, der jünger weniger, wenn ich in dieser Zeit. Aber später dann schon, wenn man grösser geworden ist.
Aber die hätten nicht auch ein Brötchen in ihrem Tröppli?
Es wäre kompliziert worden, glaub, mit den Brüdern. Mit den Schwestern ist es ein bisschen einfacher.
Margot Bücher, wenn ihr das so hört, ihr seid ja völlig anders aufgewachsen. Ja. Mutter Schweizerin, der Vater Liechtenstein, seid im Liechtenstein aufgewachsen. Mhm. Als Einzelkind, wenn ihr das so hört, das Rudel dort auf dem Bauernhof in Hoppersten.
Ja, das Rudel der Familie hat mir doch ein bisschen gefehlt, also als Einzelkind. Ich muss dazu sagen, ich war 10 Jahre lang ein Einzelkind. Meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich 7 war. Sie haben beide wieder geheiratet. Meine Mutter hat nachher eine Tochter, also eine Halbschwester. Aber eben, wo sie dann halt ins Alter kam, bin ich halt schon wieder flüchtig und weg. Mhm. Aber was wir hatten, eine Nachbarschaft, unglaublich viele Kinder. Zum Leidwesen von meinen Eltern war Ritalin damals noch nicht auf dem Markt. Weil ich bin einen Strick gesehen, eine Energie für 20. Mhm. Aber eben, sehr viele Kinder in der Nachbarschaft und sehr sportliches Umfeld. Das heisst, da, wo ich aufgewachsen bin, 2 Ski-Weltcup-Sieger plus ein Serie A-Fußball. Baller sind dort eine grosse Nachbarschaft, also ein sportliches Umfeld. Mhm. Bei Wind und Wetter verdossen, am Rumtoben, weniger am Singen, mehr am Sport machen oder halt eben am Rumrennen.
Also sind der Wilde, das sind der Wilde gewesen.
Ja, ich bin ein Wilde gewesen. Ich bin ein Strick gewesen. Aber viel Flausen im Kopf gehabt. Ja. Meine Eltern haben es, also meine Mutter hat es nicht so einfach gehabt. Gut, ich bin sehr fortschrittlich erzogen worden. Meine Mutter ist eigentlich, bevor ich auf die Welt kam, bin sehr eine coole Socke gewesen. Sie 5 Jahre zu USA gelebt, Pilotenski hat sie gehabt, taucht hat sie, TÜV gefahren hat sie.
Ah, wow.
Hat mir natürlich alles verboten. Angefangen vom falschen Springen, über das Tauchen, über das Basejumpen, das Abfahrtfahren und das TÜV fahren. Und natürlich alles, was verboten ist, ist interessant. Darum habe ich das Lade alles gemacht. Und ja, das war meine Jugend. Ja.
Und die Eltern haben sich scheiden lassen, als ihr 7 war. Ja. Ist das schwierig für euch?
Oh, ich war 2 Wochen in der Ferien bei den Grosseltern. Das war schon schön. Ja, nein, es ist halt, ich habe das vielleicht am Rand, oder nur am Rand mitbekommen, zu wenig genau, weil...
Es hat nicht immer Krach gehabt oder
nein,
so,
das habe ich nie mitbekommen. Nein, das habe ich nie mitbekommen. Ich habe nach der Ferien bei den Grosseltern ist der Papa weg gewesen. Ja, wenn ich es positiv will, sehen wollte, später, ich habe von meiner Mutterseite mit ihrem Ehemann und vom Vater mit ihrer Ehefrau doppelt Weihnachtsgeschenke bekommen. Nein,
und das es ist jetzt halt... ein bisschen lustig, aber ja, es ist vielleicht lustig. Nicht nur lustig
gewesen, jetzt mit Distanz muss ich sagen, wenn ich meine Eltern anschaue, meinen Vater und meine Mutter, dass die Zimmer gefunden haben, die sind so unterschiedlich. Ich glaube, der einzige Grund, warum die Zimmer gefunden haben, ist, zu mir auf die Welt zu bringen. Weil die passen.
Das nein, haben sie gut gemacht.
Die passen, ja. Danke. Die haben auch zumal, glaube ich, gut zusammen gepasst. Aber wie es halt so ist in einer Beziehung, man wird ja auch älter und man entwickelt sich ja in unterschiedliche Richtungen. Das kann es gehen. Das ist
das, wie ist das bei euren Eltern gewesen? Sie waren immer ein Herz und eine Seele bei Biberstein daheim.
Ich glaube es nicht. Der Vater war eben ein bisschen ungeduldig. Und die Mutter hat manchmal ein bisschen Bedauern mit uns, wenn er immer gepfiffen hat. Wo sind die Mädchen? Heute Nachmittag werden Steine aufgelesen. Oder man muss eben das und dieses und jenes machen. Oder hat sie manchmal das Gefühl gehabt, die uns ein bisschen überfordern. Und dann hat es manchmal vielleicht Diskussionen gegeben. Aber im Grossen und Ganzen, Mama, die haben eine gute Beziehung gehabt. Und die haben lange geliebt. Ja,
hättet ihr, Marco Büchel, immer Skirennfahrer werden? Oder hat es noch andere, noch Polizisten oder Lokführer auch noch als Berufstraum?
Nein, ganz ehrlich, ich kann mich nicht, beim besten Willen nicht erinnern, ob ich jemals einen anderen Berufswunsch hatte. Ich wollte Skirennfahrer werden. Das hat damit zu tun gehabt, dass meine Vorbilder sind Wenzel Frommel waren bei uns im Liechtenstein. Das wollte ich immer wollen. Würde so Skirennfahren, ja. Mhm. Ich bin in jungen Jahren, ich habe schon Energie gehabt, aber wenn es um Technik gegangen ist oder um viel Training, dann bin ich schon meist faul geworden. Und darum bin ich in jungen Jahren nicht wirklich talentiert gewesen. Ich habe schon ein gewisses Talent gehabt, aber man hätte nicht darauf schliessen können, dass es immer mal etwas wird. Und als ich den Berufswunsch geäussert habe, mein Vater hat einfach gesagt, eine Berufsausbildung ist das Minimum, was ich liefern muss. Der Sek-Lehrer hat auf den Berufswunsch hin, wo ich gesagt habe, ich will so eine Skigymnasium, so hat er meine Mutter auf die Seite genommen und hat gesagt, Schule ist ja. Sportlich nein. Ja, ich bin halt ein bisschen Sportsünder gewesen, aber das habe ich immer wollen. Und
aber wer hat euch unterstützt? Ist es Mutter
gewesen? Mama, ja. Die Mutter hat immer daran geglaubt. Das bin ich ewig dankbar, also dass sie erstens mir das ermöglicht hat und meinem Vater, dass die mir das ermöglicht haben, ist nicht selbstverständlich. Und dass Mutter
hat
immer
daran geglaubt hat. Hat auch ein bisschen Geld gebraucht?
Ja, natürlich. Ist kein günstiges Hobby. Skifahren, Skirennfahren zu führen, es braucht Geld. Aber ich denke, jeder Franken, der dort investiert worden ist, ist super investiert. Auch wenn ich es nicht geschafft hätte als Skirennfahrer, ich glaube, die Lebensschule, die ich mit auf den Weg bekommen habe, die ist einmalig. Mhm.
Jetzt hat sie am Anfang von eurer Karriere hat sie ja ein bisschen gekarzt. Mm. Und was ist denn dort los gewesen? Ihr seid eben nicht der Fleissigste oder ja, nicht der Talentierteste oder eigentlich alles nicht?
Ich hatte ein bisschen Talent, manchmal. Ein gewisses Talent war schon da gewesen, aber ja, wenn es ums Training gegangen ist. Nein, ich bin halt schon gerne den Mädchen nachgestiegen oder den Ausgang gegangen. Einfach nicht so der Trainingsfleissigste. Mhm. Und das leichte Stehen kommt man ja dann ziemlich schnell in Genuss von Startplätzen bei Olympia, WM und Weltcup. Und darum haben sie mir dann 1991 die WM in Saalbach geschickt, das erste Mal. Und da habe ich mich konkurriert mit einem Mexikaner, mit Hubertus von Hohenlohe. Und zwei Jahre darauf bei der WM in Morioka, habe ich den Mexikaner hinter mir gelassen. Ich hatte einen Brasilianer neu als Konkurrent. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Andi Wenzel hat mir dann schon einmal eingeschenkt. Dann hat es immer gesehen, die haben in den gescheiten Liegestuhl vermietet, Saint-Tropez. Und mein Vater hat dann auch irgendwann gedroht, so, jetzt ist er fertig mit dem Hobby, jetzt wird geschafft. Und diese beiden Gegebenheiten haben dann schon ein Umdenken veranlasst. So, was? Büro, arbeiten. Ich fange jetzt gescheiter an.
Gut, und hat es eine Person gegeben, die euch so richtig hat auf die Sprünge geholfen hat, oder? Wo wir natürlich stolz sind, dass es genau die ist.
Es hat ziemlich viel gegeben, wo wir auf die Sprünge geholfen haben.
Nicht vor allem eine. Marie-Therese Nadig.
Ja, genau, die Maita. Ja, also das ist natürlich schon, die Maita Nadig ist ja wohl allen ein Begriff. Sie ist dazumal im Skiverband Liechtenstein ist sie Trainerin gewesen. Bevor wir uns angeschlossen haben im Schweizer Skiverband, war sie 6 Jahre lang die prägendste Figur gewesen. Nach wie vor, oder im Abschluss von meiner ganzen Karriere, ist sie die prägendste Figur gewesen für mich, auf meinem Werdegang. 6 Jahre lang habe ich von ihr ein Rüstzeug bekommen, was Skifahrer anbelangt, aber vor allem das Menschliche auch. Mhm. Sie hat mir gesagt, was es braucht, um Skirennfahrer zu sein, hat mir auch den nötigen Anstand und Respekt mit den Mitmenschen mit auf den Weg gegeben. Also sie hat aus mir einen Athlet gemacht. Ja. Und ihr bin ich auch ewig dankbar. Also, grandios.
Danke, Frau Nadig. Im Nachhinein, was hat eigentlich dir, Ruth Biberstein, für Berufsträume gehabt, so als Kind?
Ja, grosse Berufsträume. Also jetzt irgendetwas studieren vielleicht, das habe ich eigentlich nicht gross gehabt. Aber mit den Leuten arbeiten, das war etwas, so ein Postschalter, habe ich gedacht. Das wäre noch so mit den Leuten in Kontakt gekommen. Das war so der erste Gedanke gewesen. Aber ich habe mich für das KV entschieden, weil da immer gesagt, das ist eine gute Grundlage und das ist mir auch zu gut gekommen. Dann später, auch im Zusammenhang mit unserer Gesangskarriere, irgendjemand da müssen ein bisschen
Buchhaltung übernehmen.
Ja, genau, Fäden zusammenhaben, Verträge schreiben. Doch, das bin mir nicht geruhig, als ich das
was ja interessant ist bei euch, also das Trio Eugster hat euch entdeckt. Wie ist das eigentlich gegangen?
Es ist eigentlich ganz zufällig entstanden. Überhaupt die Karriere war nicht geplant. Das hat sich einfach durch viele glückliche Momente so ergeben. Wir hätten nie gedacht, dass meine 4 Schwestern aus dem Hoppersten plötzlich auf der Bühne, die die Welt bedeutet, landen. Wir haben also an Wettbewerben mitgemacht. 2 Schwestern, Marie-Louise und Margret, waren in der Skiferien in Grächen. Haben ein Trio lernen können, ein Tanztrio, City-Team, das Schweizer Unterhaltung oder einfach Unterhaltungsmusik gemacht hat. Kontakt gekommen. Sie sind schon am 2. oben während einer Skiferie auf der Bühne gestanden und hat den Gemsjäger gesungen. Und die hatte das Gefühl gehabt, dass sie Schwestern, die sind lustig und ja, könnte sich anmelden für eine JKMI. Und dann sagen sie, aber es sind noch 2 Schwestern daheim, können wir die auch mitnehmen? Und das City-Team hat während der Sommermonate, Juli, August, immer so JKMI im Hotel Bodan in Romanshorn veranstaltet. Und ich als die Überleitung, oder, was ich mit dieser Idee heimgekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, wir aus der Nordwestschweiz am Bodensee, das interessiert doch dort niemand, das ist ja eher regional.
Die sind immer ein bisschen auf der Bremse.
Ja, irgendwie ein bisschen immer abwägend. So, ja. Wir sind dann gleich gegangen und haben die Tage genossen. Es war für uns natürlich eben ein bisschen Ferien gewesen. Romanshorn, das ist ja wahnsinnig, so weit weg oder, vom Solothurnischen. Und haben dann mitgemacht, haben so Vorausscheidungen gemacht, immer am Mittwoch. Und so eine Vorausscheidung haben wir dann gewonnen und sind dann in die Finale gekommen. Und am Finale der 2. Platz, glaube ich. zweite sie nickt, jawohl. Und mit dem Gemsjäger übrigens. Und dort hat es einen Journalist gehabt, der hat geschrieben in den höchsten Tönen, wir haben Zeitungen gefüllt oder mit Berichten, da, wo wahnsinnig stolz immer
war. Das ist natürlich marketingmässig, auch super. Vier muntere Schwestern auf der Bühne. Oder?
Und dann ist es drei Jahre Wind bekommen von dem und der Alex Eugster hat dann eines Tages angerufen. Kommt zum Vorsingen, aber kurz voran haben wir noch eine Anfrage für, das war in den 70er Jahren. Angerufen zum Vorsingen und darüber hat sogar die erste Fernsehsendung ohne dass man uns schon gekannt hat. Irgendwie vier Mädchen braucht.
So also von dem hopperst du hinten ins Fernsehen. Da hat er wahrscheinlich auch oben müssen klemmen und schauen, stimmt.
Absolut. Oder? Und die erste Fernsehsendung, die ist ganz speziell. Das war für Stadt und Land, Wieselgier, Live-Sendung, Adelboden. Wir nervös wie verrückt. Und in das Dorf, uns, da sind die Leute zusammengesessen im Dorfrestaurant und haben dort alle miteinander die Sendung geschaut. Und die Überraschung war, dass der damalige Gemeindepräsident ein Telegramm geschickt hat in das Hotel, wo die Sendung stattgefunden hat. Und der Wieselgier hat vor laufender Kamera das Telegramm vorgelesen. Das ist eine riesige Erinnerung.
Ja, schöne Momente. Ja. Also, eine schöne Karriere hat es gegeben, eben die vier Schwestern. Und ich möchte noch ein bisschen bei der Familie bleiben, also bei eurer Familie. Marco Büchel, ihr seid verheiratet, ihr habt keine Kinder, verheiratet mit der Doris seit 15 Jahren. Wo habt ihr eigentlich die aufgegabelt? Irgendwo auf einem Skilift oder so?
Sie hat mich aufgegabelt. Aha. Nein, meine Frau hat früher, vor langer Zeit, spontan die Idee gehabt. Es sind so in den 80er Jahren die Aerobic-Welle ist Fussen durchgeschwappt. Und dann hat sie einfach freierweise auf die Bank gegangen und hat gesagt, ich brauche einen Kredit, ich möchte ein Aerobic-Studio eröffnen. Und dazu mal hat das funktioniert. Dann hat man Geld gegeben, ein Aerobic-Studio eröffnet. Und all meine ehemaligen Freundinnen sind dort ins Training gegangen und haben mich mitgeschlafen. Und so habe ich Doris natürlich kennengelernt. Ich glaube schon 7, 8, fast 10 Jahre, bevor wir überhaupt zusammen sind, habe ich sie kennt. Sie hat dann... ist eine lustige Geschichte. Wir sind zusammen gekommen und mittlerweile hat sie
Aerobic-Studio. Und was ja bei ihr wirklich speziell ist, und ich finde es alles andere als selbstverständlich, sie hat eigentlich euer Nomadenleben mitgemacht. Sie ist mit dem Wohnmobil an die Skirennen gefahren. Das würde ja nicht jede machen, oder?
Nein, das
würde
überhaupt nicht jede machen. Ja. Eine sehr starke Frau, gell?
Ja, finde auch. Ein Applaus
für Doris. Ja, den Applaus hat sie verdient. Ich hatte die Idee, damals bin ich noch Riesenslalom gefahren und zwischen den Läufen, so nach dem ersten Lauf, hat man ja Zeit, bevor die Besichtigung im zweiten Lauf losgeht, hat man ab und zu so in verrauchten Restaurant hocken und Pause überbrücken. Und ich habe immer das Gefühl, im Zieltunnel ein Wohnmobil zu haben, das wäre grandios, um so Zeit zu überbrücken und vielleicht noch Kleider wechseln und etwas essen. Einfach meine eigenen vier Wände haben oder eine Abfahrt vor dem Rennen. Und ja, gesagt, getan, wir haben ein Wohnmobil gekauft und sie hat gesagt, ja, das Abenteuer mache ich. Sie fährt mit den Weltcuprennen, sie fährt das Wohnmobil. Und gewohnt habe ich nach wie vor mit der Schweizer Mannschaft im Hotel. Mhm. Aber das Wohnmobil ist immer unter dem Zielraum zu Hause gestanden. Man hat ihr auch geholfen. Das Team von Bodi Miller hat dann auch immer mitgeholfen, mit Parkieren, Strom und alles hin und her. Aber es ist grandios gewesen. Wir sind ein Dreamteam.
Es klingt wirklich grossartig. Mhm. Bei euch, Ruth Biberstein, weiss ich, ihr hättet gerne einen Weinbauer vom Genfersee geheiratet. Schlussendlich ist es ein Stadtzürcher Musiker geworden. Der Turi Schellenberg. Wie ist denn das gegangen?
Ja, das stimmt. Ich hatte den Traum immer gehabt. Einen habe ich noch nicht ganz ausgeträumt. Wer weiß, was noch kommt. Aber...
Oh, hoffentlich gehört das der Turi nicht daheim.
Ich bin nach der Lehre bin ich 2 Jahre ins Welschen, wenn das so war. Oder? 2 Jahre in Lausanne gearbeitet. Und dort war ich aktiv im Coping-Verein. Das war so ein Club, wo sich die Deutschschweizer gefunden haben. Und dort hat man viele Wanderungen gemacht, sehr viel unternommen. Man ist natürlich auch in die Weinberge, in die Degustationen, in die Weinkeller. Ich habe den Wein gerne bekommen. Und dann habe ich das Lavo-Gebiet hat es mir so angetan und habe gefunden, mit in den Weinbergen, so, mit einem Weinbauer verheiratet sein, einen wunderbaren Hof an und über den Genfersee, das muss traumhaft sein. Aha. Und das hat mich nie ganz losgelassen. Ich bin aber dann nach 2 Jahren noch nach England und bin dann wieder zurück auf Solothurn. Aber die Liebe zum Welschland, die ist geblieben. Aha. Und das der Turi jetzt?
Der Turi, ja. Das hat eben auch mit uns vier Schwestern zu tun. 1977 war das eidgenössische Schwingfest in Basel. Und Marie-Louise hat bei der Kantonspolizei Basel-Stadt gearbeitet. Und ihr Chef war OK-Präsident. Und dann hat er die Idee gehabt, die vier Schwestern könnte man engagieren für das Schwingfest. Das eidgenössische. Das ist natürlich für uns eine riesige Sache. Und bis zu diesem Zeitpunkt sind wir eigentlich immer ganz bescheiden auftreten. A Cappella-Gesang oder Storli hat mit Gitarre begleitet. Und dort haben wir Alex Eugster eben den schon gekannt. Und wir haben ihm das gesagt, wir haben eine Anfrage, aber wir denken, dass das mit Gitarren allein nicht verheben würde. Und dann hat er auch gefunden, nein, da könnte nicht einfach so gehen. Oder? Aber er hat ein Trio, das uns begleiten könnte. Und das war dann eben das Ländle-Trio Turi Schellenberg. Sie haben es aber erst vor dem St. Jakobstadion lernen können. Wir vier sind mit Sack und Pack eingemarschiert und von weitem haben wir ihn gesehen, auf der Bassgeige sitzen. Aber dort hat es im Fall gar noch nicht gefunden.
Aha, das, ist später,
das ist dann später gekommen.
Und stimmt es eigentlich, dass ihr eigentlich sozusagen den Heiratsantrag verschlafen habt?
Ja, es stimmt, ja. Er hat Musik gemacht bis am Morgen um 3 Uhr. Und kommt heim und ich im Halbschlaf geht er auf die Knie neben dem Bett und macht mir den Heiratsantrag. Und bin aus allen Wochen gehabt, weil Musiker, oder hat man so gedacht. Aha. Die Schwester hat mich schon gewarnt. Was meinst du, ist das etwas? Oder Musiker, die sind ja so ein bisschen
wie Skirennfahrer.
Ja, genau, flattern auf der Ruhe. Oder? Aber bis zu dem Zeitpunkt, bis zum Heiratsantrag, habe ich natürlich das schon ein bisschen besser gehört. Ja. Und das ist mittlerweile über 35 Jahre, wo wir verheiratet
sind. Ja, und dann hat er den ja gesagt, so im Halbschlaf.
Im Halbschlaf, so. Ja.
Aber was ich mich gefragt habe, hat die Ehemann eigentlich überhaupt Platz neben diesen Schwestern? Weil die telefonieren offenbar alltag. Also, sind die eigentlich Nummer 2 also im Umzug?
Es gibt vielleicht schon Partner, die Schwierigkeiten hatten am Anfang. Aber mittlerweile haben wir alles im Griff. Also, aber es ist schon so, es ist ein Unterschied, ob Männer auf der Bühne sind oder Frauen. Ich glaube, das ist heute immer noch so. Wir hören manchmal immer noch so Geschichten. Aber jetzt bei uns, unter uns vier Schwestern, ist das kein Problem. Und wir haben es auch nicht in dem Sinn voll professionell gemacht. Also Margret und Dolly haben Kinder und die waren klein am Anfang der Karriere. Mhm. Wir haben Rücksicht genommen. Wir haben nicht das ganze Potenzial quasi ausgeschöpft, das wir damals hätten können. Also wir sind sehr familiär und haben immer versucht, allen gerecht zu werden.
Die verrückten Sachen, Marco Bücher, die ihr angesprochen hat, Fallschirmspringen, Basejumpen, von diesen Felsen, aber fürchterliches Zeug, Tauchen, Dürfen. Macht ihr das eigentlich alles noch?
Ich habe alles aufgegeben. Bis auf, ich fahre noch mit dem TÜV. Ja, ich bin heute mit dem TÜV hierher gekommen, bei dem schönen Wetter. Aber sonst habe ich alles aufgegeben.
Warum?
Es gibt für alles seine Zeit. Und es war genial gewesen, aber irgendwie muss man nochmal erwachsen werden, finde ich. Nein, es ist... Also, meine Mutter freut sich natürlich außerordentlich, habe ich das alles aufgegeben.
Jetzt rennt der Marathon. Es ist schon nicht so, dass ihr gar nichts mehr macht.
Nein, aber meine Füße bleiben am Boden. Und irgendwie so alpine Marathonrennen. Ja, es ist streng, aber ich begebe mir da ja nicht grosse Gefahr. Das Einzige, was ich noch mache, ich mache im Winter sehr, sehr viel Skitouren und habe ein bisschen das Skitouren-Bergsteigen entdeckt. Mhm. Also das gefällt mir schon. Meine Mutter hat dann gleich gesagt, oh, hört das nie auf. Aber im Vergleich zu früher bin ich doch ruhig geworden.
Ein braver geworden.
Ruth
Biberstein, ihr habt ja ein Hobby auch noch mal zusammen mit den Schwestern. Ihr habt Zollentun seit 15 Jahren ein Weinbeizli, Galerie Geschwister Biberstein. Da kann man eins ziehen, Wein kaufen. Wie seid ihr auf das noch? Hat das eben zu tun mit dieser Liebe zum Genfersee und diesen Weinbauern?
Man könnte fast sagen, der Kreis tut sich schliessen, aber nicht unbedingt. Der Fick Eugster vom Trio Eugster hat eine Winothek eröffnet in Dübendorf, 2002 ungefähr. Wir waren eingeladen zur Premiere und zur Eröffnung und dort hat uns der Ehren reingenommen. Er hatte ein Konzept, ausschließlich designerweise, so ein bisschen auserwählte Tropfen. Und dann haben wir gefunden, das wäre eine Idee in der Altstadt von Solothurn, so ein bisschen die eigene Bühne, aber auch eine Begegnungsort. Mhm.
zu arbeiten. Und das hat uns riesen Freude gemacht. Ich sage jetzt gemacht, weil wir haben gestern quasi den Stamm verabschiedet, weil nach 14 Jahren wollten wir jetzt eigentlich wieder so ein bisschen mehr Freizeit, noch andere Interessen verfolgen.
Also du tust Beizli zu, heisst
also es ist eine Winothek und das Beizli tun wir zu, aber der Handel mit dem edlen Wein aus dem Tessin, den behalten wir bei. Aber es war eine wunderschöne Zeit gewesen, mit Haufen spannenden Gästen und wir haben dort das volle Programm geboten. Also wir haben Degustationen gemacht.
Bis sie auf den Tischen getanzt haben.
Manchmal fast, ja. Und Mehrgänger und zu jedem Gang ein Wein und zwischen ihnen noch gesungen. Es ist ganz spannend.
Das klingt super. Wir sind schon fast am Schluss von der Sendung, sehe ich, Margot Büchel. Was sind so eure Träume, Visionen, Pläne, die ihr habt?
Also wenn ich eine Frage habe, das wir nie beantworten kann, was sind deine Träume? Oder wo siehst du dich in 5 Jahren? Das sind so Fragen, die ich... mich fasziniert das Medium Fernsehen. Nach wie vor. Ich darf ein ZDF-Experte sein. Ich durfte noch die letzten Jahre für Schweizer Fernsehen verschiedene Sendungen machen. Also ich hoffe, dass ich das so weiterhin machen darf. Das Medium Fernsehen. Nur schon aus dem Grund, weil ich vor jeder Sendung nervös bin. Das hat mit Emotionen zu tun. Und darum freue ich mich schon wieder, wenn ich wieder vor die Kamera darf.
Und es gibt noch einen Traum, den ich weiss von euch. Ihr wollt, dass die Schweizer Liechtenstein richtig lernen, schreiben.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Viele Journalisten schreiben nämlich Liechtenstein ohne IE. Und das ist mir jedes Mal ein Dorn im Auge. Gut. Also Liechtenstein mit IE. Hallo, ich habe es jetzt deponiert.
Was sind eure Träume, Frau Biberstein?
Träume? Ja, mit dem Alter, wo wir jetzt sind, ist ein grosser Traum einfach gesund bleiben. Und weiterhin dürfen die Leute Freude machen mit unseren Liedern. Es ist, ich finde es grossartig, dass wir nach 40 Jahren immer noch Anfragen bekommen, immer noch dürfen auftreten. Und was ganz besonders Freude macht, dass sie die Auftritte in den Seniorenzentren, in den Altersheimen, Leute, die man kann abholen kann, vielleicht Leute, die dement sind, die man mit diesen Liedern, mit dem Programm, das wir heute machen, sich noch ein bisschen in ihre Jugendzeit zurückholen kann. Das ist unheimlich emotional und sehr dankbar.
Und noch ein Skitag. Noch mit dem Marco Büchel müssen wir jetzt darüber reden, oder?
Das ist ein Riesentraum, ja.
Das machen wir jetzt gerade. Also, Ruth Biberstein, Marco Büchel, ich wünsche euch bei allem, was ihr macht, herzlichst alles Gute.
Danke.
Und danke, dass ihr so viel Persönliches heute erzählt in unserer Sendung. Und euch wünsche ich allerseits einen wunderbaren, heissen Sommertag. Auf Wiedersehen miteinander, haben Sorge zueinander. Adieu miteinander.
Merci.
Das war die Sendung persönlich. Sie ist live aus dem Ballihaus in Schönewert gekommen. Ihr habt es gemerkt, sie hat von aussen stattgefunden anhand der Vögel und der Glocken, die man gehört hat ganz anfangs von der Sendung. Und gestern war bei der Sonja Hasler Ruth Schellenberg-Biberstein. Sie ist eine der 4 Geschwister von der Geschwister Biberstein. Und dann der Marco Büchsi-Büchel, Liechtensteiner mit Schweizer Pass, ehemaliger Skirennfahrer und Sonny Boy im Skizirkus. Technik gemacht im Ballihaus haben der Thies Ganz und der Hedi Massaudi. Nächsten Sonntag zu Gast beim Christian Zeugin ist Daniela Merz. Sie ist Unternehmerin und der Matthias Hüppi, Sportmoderator. Das Ganze kommt aus der Lokremise in St. Gallen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.